Wenn die Kinder nach den Sommerferien in die Schulen und Kindergärten zurückkehren, dauert es in der Regel auch nur ein paar Wochen, bis die Kinderärzte wieder volles Haus haben. Kinderkrankheiten und Parasiten finden vor allem in den Bildungseinrichtungen optimale Bedingungen vor, um sich auszubreiten. Und das ist das Thema unserer neuen Podcast-Folge.
Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Bei mir heute zu Gast die Grazer Apothekerin Sonja Meyer. Hallo.
Hallo.
Und Vanessa Fasold, Apothekerin aus Liezen.
Hallo.
Ihr zwei wart schon einmal hier bei mir, seid also Wiederholungstäterinnen. Schön, dass ihr wieder gekommen seid. Mit welchen Problemen kommen Eltern aktuell zu euch in die Apotheken, Sonja?
Also bei uns sind gerade die Läuse ein großes Thema in der Apotheke. Vor allem zu Schulanfang merken wir extrem, dass eben Läuse ein Thema sind. Wir haben Läuse, es werden Zetteln ausgeteilt in den Schulen, aber auch in den Kindergärten.
Sind die Läuse eigentlich nur lästig oder werden die auch ein Problem irgendwann für die Gesundheit, wenn man sie jetzt nicht behandelt?
Also sie sind harmlos. Mhm. Ja, wichtig zu wissen, sie sind harmlos. Sie sind zwar unangenehm und extrem lästig, ja. Vor allem auch der Juckreiz ist sehr, sehr lästig, ja. Aber sie sind nicht gefährlich. Sie übertragen keine Krankheiten. Das ist immer ganz wichtig zu wissen. Und sie haben auch nichts mit mangelnder Sauberkeit zu tun. Also man kann sich so oft, wie man will, die Haare waschen, ja, und gepflegt sein. Man kann das Haus super sauber putzen und man kann sie trotzdem bekommen, ja.
Das heißt, ich kann es gar nicht verhindern, dass mein Kind vielleicht irgendwann einmal mit Läusen nach Hause kommt.
Ja, das kann man leider nicht verhindern, ja. Diese Läuse krabbeln, ja, also sie hüpfen nicht, sie springen nicht, sie fliegen nicht, sie krabbeln, ja, und werden hauptsächlich durch Haar-zu-Haar-Kontakt übertragen. Das heißt, wenn die Kinder im Kindergarten oder auch in der Schule zusammen spielen und die Köpfe zusammenstecken oder auch wenn sie miteinander raufen oder was auch immer, ja, da findet diese Übertragung sehr leicht statt, dass einfach eine Laus von einem Kopf zum anderen wandert, ja.
Mhm. Und was soll ich jetzt tun, wenn mein Kind Läuse hat? Also welche Mittel gibt's da zur Läusebekämpfung?
Ja, wenn es jetzt eben zu so einem Lausalarm kommt, ja, im Kindergarten oder in der Schule, ist halt mal als erstes ganz, ganz wichtig, dass man sein eigenes Kind kontrolliert, ja, dass man eben die Kopfhaut kontrolliert, scheitelweise wirklich die Haare durchschaut, ist da jetzt irgendwas zu sehen, ist eine Laus zu sehen oder ist auch eine Nisse zu sehen. Besonders anfällig sind eben die Regionen hinterm Ohr oder auch im Nacken. Da sollte man besonders gut schauen, weil da fühlen sie sich eben sehr wohl. Denn die Läuse findet man halt direkt am Haaransatz meistens, weil sie sich halt vom Blut der Kopfhaut ernähren, ja.
Und für die Mamas und Papas ist dann auch noch im Haushalt einiges zu erledigen, sagen wir mal so.
Ja, also im Haushalt, wie gesagt, auch wenn man alles super, super sauber hat, kann es vorkommen. Man sollte dann auch bedenken, dass man eben Bettwäsche, Handtücher, Mützen, Hauben oder so bei 60 Grad wäscht. Also alles, was bei 60 Grad gewaschen werden kann, sollte gewaschen werden. Und es gibt aber auch Textilien, wie zum Beispiel Stofftiere, die können jetzt nicht bei 60 Grad gewaschen werden. Da ist es gut, wenn man sie für mindestens so 18 Stunden, 20 Stunden in so einen luftdichten Plastiksack einpackt. Da sterben die Läuse ab, weil sie eben keine Blutmahlzeit einnehmen können und weil sie eben auch ersticken, ja. Mhm. Auch die Kämme und die Bürsten sind hier zu erwähnen, ist ganz, ganz wichtig, weil das vergisst man dann oft. Die sollten mit heißem Wasser gewaschen werden, auch mit einer Seifenlösung kann man die durchwaschen und dann halt wieder ganz normal weiterverwenden, aber eben, dass dort keine Reste dann oder Läuse überbleiben.
Gibt's noch weitere Behandlungsmethoden bei den Läusen?
Ja, also man kann vorbeugend oder auch wenn ein Lausbefall wirklich sichtbar ist bei dieser Kontrolle, sogenannte Laus-Shampoons verwenden, beziehungsweise Laus-Sprays verwenden. Da gibt's unterschiedliche Applikationsformen, wie gesagt Shampoos oder Sprays. Und da ist ein Silikonöl drinnen, ja, und dieses Silikonöl, das erstickt die Läuse, ja, und tötet sie somit ab, ja. Das funktioniert so, man bringt es aufs nasse Haar auf, schamponiert es ein, lasst es auch ein bisschen einwirken. Je nach Hersteller muss man da halt schauen, wie lange das einwirken muss, ja. Und dann kann man mit normalen handelsüblichen Shampoo nachwaschen, weil das Ganze ist sehr ölig, es kann sich eben in den Haaren festhaften, ja. Und nach dem Waschen mit dem Shampoo sollte man dann einen Conditioner oder Pflege verwenden, damit die Haarstruktur glatt ist, weil dann muss man mit einem sogenannten Läusekamm die Läuse auskämmen. Der Schritt ist halt wirklich sehr wichtig, damit man keine Läuse übersieht, ja, damit man alles aus den Haaren rausbringt. Und zwar wird das Haar wieder scheitelweise durchgekämmt, also wirklich Zentimeter für Zentimeter mit diesem Kamm. Und man muss halt schauen, dass man wirklich jedes Haar damit da halt durchkämmt, um eben alles zu entfernen. Und weil diese Lausschampons wirken eben für die Läuse, ja, die töten die Läuse ab, aber die Läuse, die legen ja auch Nissen, ja, und da sind quasi die jungen Läuse dann drinnen, die dann schlüpfen können. Es ist daher auch wichtig, nach 9 bis 10 Tagen die Anwendung zu wiederholen, um eben diese neue Generation zu erwischen und die neuen Läuse auch abzutöten.
Alles klar. Welche Parasiten gibt's noch bei Kindern, Vanessa?
Ja, das ist jetzt ein nicht so angenehmes Thema. Das war schon auf der Uni eines der schlimmsten Themen überhaupt für mich. Das sind die Würmer.
Ah, okay.
Ja, es ist gar nicht einmal so selten, vor allem wenn man Haustiere hat. Also Katzen und Hunde sollten immer entwurmt werden. Wohnungskatzen grundsätzlich so 1 bis 2 Mal im Jahr. Und Freigängerkatzen oder Hunde wirklich einmal im Quartal. Kann man aber öfters. Man muss die nicht komplett wurmfrei bekommen, es ist nur wichtig, dass die Eier nicht mehr vorhanden sind, weil diese sind ansteckend. Und wenn sie die Tiere dann eben abschlecken am After und dann die Kinder abschlecken, na dann haben wir das Malheur schon fertig.
Mhm. Schmackig.
Ja.
Du, wie viele Kinder sind eigentlich so von Wurmbefall betroffen? Sind das viele oder wenige?
Es ist eigentlich relativ viel für mich persönlich. Also ich finde, das ist schon eine große Zahl. Es ist jedes 5. Kind. Also es hat mich tatsächlich sehr überrascht bei der Recherche.
Wow.
Wobei in der Apotheke hat man schon immer wieder damit zu tun. Also genau.
Also jetzt haben wir schon gehört, präventiv die Haustiere entwurmen. Wie behandelt man so einen Wurmbefall, wenn es wirklich dann vorkommt?
Also bestenfalls oder ja noch dem schlimmstenfalls sieht man die Würmer im Stuhl vor die Kinder und dann kann man wirklich gleich reagieren. Es gibt Medikamente, die sind verschreibungspflichtig, also ein Arztbesuch ist zwingend notwendig. Und da gibt's verschiedene Wirkstoffe. Einer ist wirklich schon ab 6 Monate möglich. Das ist so ein Saft zum Einnehmen.
Okay, und wie bei den Läusen gilt's auch hier im Haushalt einiges zu beachten dann?
Genau. Man wiederholt diese Wurmkur auch nach 2 bis 4 Wochen noch einmal, weil es ist einfach nicht ausgeschlossen, dass man sie wieder infiziert. Die Würmer werden zwar abgetötet, aber nicht die Eier. Und daraus können dann wieder Würmer schlüpfen. Also das ist ein bisschen ein Teufelskreis. Und auch im Haushalt soll man wirklich schauen, dass man immer die Handtücher wäscht, die Bettwäsche wäscht, die Handtücher auf keinen Fall teilen. Man behandelt da alle Familienmitglieder grundsätzlich mit. Und die Eier werden ja am Hintern abgelegt vor die Würmer in der Nacht. Dadurch kommt es zu einem nächtlichen Juckreiz. Und wenn man sie dann da kratzt, können da auch die Eier dann wieder unter den Fingernägeln haften bleiben. Also Fingernägel kurz schneiden und immer gut Hände waschen.
Eine weitere parasitäre Erkrankung ist die Krätzmilbe. Wie wird die übertragen und was verursacht die Krätzmilbe genau, Sonja?
Ja, selten, aber doch sind auch Kinder von der Krätzmilbe oder von der Krätze betroffen. Es kann eben Kinder und auch Erwachsene betreffen. Und diese Krätze ist eben eine ansteckende Hautkrankheit, ja, die durch so winzig kleine Milben hervorgerufen wird, die sogenannte Krätzmilbe. Die bohrt sich so Gänge in die obere Hautschicht des Betroffenen und die Weibchen legen dann dort ihre Eier ab. Und dadurch kommt es eben zu so kleinen roten Knötchen oder auch Bläschen und der Körper reagiert auf diese Fremdkörper natürlich und es kommt dann zu extrem starken Juckreiz.
Was ist das Erste, das ich tun sollte bei Verdacht einer Krätzmilbe bei meinem Kind?
Den Arzt aufsuchen, ja. Also bei Krätzmilbenverdacht sollte immer ein Arzt aufgesucht werden. Der kann dann unterschiedliche Präparate aufschreiben. Meistens verwendet wird eine Creme mit dem Wirkstoff Permethrin. Und bei dieser Creme muss man beim Aufbringen natürlich auch wieder bedenken, dass der ganze Körper wirklich eingeschmiert wird, auch hinter den Ohren, zwischen den Zehen, zwischen den Fingern. Also wirklich der ganze Körper nichts auslassen und diese Creme muss auch 8 Stunden dann einwirken. Also man soll sich danach nicht waschen, nicht baden oder auch nicht stark schwitzen. Meistens reicht die einmalige Behandlung dann mit dieser Creme aus und in schweren Fällen können dann auch andere Wirkstoffe zum Einsatz kommen.
Und auch hier ist Sauberkeit im Haushalt ganz wichtig.
Ja, also wenn es zu einem Krätzefall in der Familie kommt, gibt es einiges zu tun im Haushalt. Man muss eben Kleidung, Bettwäsche, Handtücher wieder mal bei 60 Grad waschen. Alles, was nicht so heiß gewaschen werden kann, muss luftdicht verschlossen werden, in einem Plastiksack zumindest für 3 Tage. Ja. Oder sonst kann man auch die Dinge einfrieren, das tötet die Krätzmilbe auch ab. Polster, Möbel, Matratzen absaugen, aber sonst gibt's auch spezielle Insektizide, die als Sprayform angewendet werden können.
Okay. Hautausschläge kommen bei Kindern nicht selten vor. Was gibt's denn da eigentlich noch so alles, Vanessa?
Zum Beispiel die Borkenflechte, das ist eher unbekannt, ist aber wirklich hoch ansteckend. Also das wird durch Schmierinfektion übertragen, also durch Hautkontakt oder wenn man infizierte Gegenstände berührt. Und das wird von Bakterien verursacht. Also wenn zum Beispiel kleine Wunden sind in der Haut oder wenn man Insektenstiche hat, können dann diese Bakterien dadurch eintreten.
Wie schaut das dann aus?
Ja, es schaut ziemlich schlimm aus. Also der Ausschlag beginnt meistens um den Mund und um die Nase, ist zuerst rot und wird dann aber ganz eitrig. Also wirklich so Bläschen, die mit Eiter gefüllt sind, die können dann auch aufplatzen und dann bilden sich so Krusten.
Mhm. Und wie behandle ich das?
Na, man kann es grundsätzlich einfach abheilen lassen. Also nach 2 bis 10 Tagen tritt der Aufschlag auf und wird wieder abheilen von ganz alleine, ohne Narbenbildung. Aber das ist hoch ansteckend. Also man dürfte dann auch nicht in die Schule gehen oder nicht in den Kindergarten. Und das Ganze dauert dann aber schon ein bisschen. Mit einer Antibiotikatherapie ist aber nach 24 Stunden keine Ansteckungsgefahr mehr.
Ich gehe davon aus, auch hier den Arzt aufsuchen. Was sind so die Anzeichen? Jetzt gibt es ja unterschiedliche Hautausschläge und der Kind ist bald einmal irgendwie rot um den Mund oder wo immer.
Ja, also meine kleine Tochter hat das tatsächlich auch schon gehabt und wie einfach das so eitrig krustig geworden ist, haben wir gedacht, das ist jetzt nichts Normales mehr. Also es schaut nicht aus wie ein Insektenstich und dann sind wir eigentlich gleich gegangen. Bei uns hat das zum Glück keine wilden Ausmaße gehabt. Also es war auch nicht im Gesicht, es war wirklich bei ihr nur so bei den Armen ein bisschen. Und das haben wir mit einer Salbe und mit so einem desinfizierenden Badezusatz wegbekommen. Aber das muss mit dem Arzt abgesprochen sein und eben wenn es schlimmer ist, braucht man unbedingt ein orales Antibiotikum.
Alles klar. Was sicher häufiger vorkommt, ist Hand, Mund, Fuß. Das kenne ich auch aus der Kindergartenzeit meiner Tochter. Was ist das, Sonja?
Ja, die Hand-, Mund-, Fußkrankheit ist auch eine ansteckende Virusinfektion, die eben bei kleinen Kindern im Kindergarten oder auch in der Schule vorkommt, aber auch Erwachsene können das wieder bekommen. Sehr, sehr unangenehm für kleine Kinder und auch für Erwachsene. Verursacht wird das Ganze von dem sogenannten Coxsackie-Viren. Die Übertragung erfolgt mittels Schmierinfektion über den Speichel oder übers Nasensekret oder auch durch Tröpfcheninfektion beim Husten oder beim Niesen. 3 bis 10 Tage nach der Ansteckung kommt es dann eben zum Ausbruch und wie der Name schon sagt, Hand, Mund, Fuß, ja, es bilden sich Bläschen an Hand, Mund und Füßen, ja, aber nicht nur, es kann den ganzen Körper auch betreffen, also es kann auch am Po oder am Bauch auftreten. Diese Bläschen sind mit einem Sekret gefüllt, ja, dieses Sekret ist auch hoch ansteckend und Kinder, die das haben, müssen natürlich auch zu Hause bleiben, ja, also nicht in die Schule, nicht in den Kindergarten. Diese Bläschen können jucken, brennen, müssen aber nicht jucken, müssen nicht brennen. Also es ist sehr, sehr individuell, wie sich das dann für den Patienten anfühlt. Was halt neben dem Juckreiz sehr, sehr lästig ist, ist halt der Schmerz im Hals. Ja, die Kinder haben sehr oft sehr starke Halsschmerzen. Es können auch offene Stellen in der Mundschleimhaut sein. Deswegen ist es gut, wenn man die Kinder trotzdem animiert, genug zu trinken. Also die Dehydrationsgefahr ist natürlich gegeben, weil das Trinken wehtut, das Essen wehtut. Gut ist halt, wenn man flüssige Speisen wie Suppen zum Beispiel verwendet, aber abgekühlte Suppen, weil zu warm ist auch wieder schmerzhaft oder Joghurt oder Breie.
Und wie wird diese Kinderkrankheit behandelt eigentlich?
Ja, da gibt's jetzt keine spezielle Therapie oder kein spezielles Medikament dafür. Ja, es wird eher geschaut, was sind die Symptome und es wird dann nach den Symptomen behandelt. Das heißt, wenn jetzt Fieber vorkommt zusätzlich, was auch häufig dabei ist, dann würde man eben fiebersenkende Wirkstoffe wie Paracetamol oder Ibuprofen einsetzen. Wenn es zu Schmerzen im Mund kommt, gibt es schmerzlindernde Mundgele oder auch Lutschpastillen oder Sprays, ja, gegen den Halsschmerz. Wie ich schon gesagt habe, gut ist halt, wenn man eher auf kühle Speisen und Getränke zurückgreift. Weiters ist auch, wie ich schon gesagt habe, die Kinder müssen zu Hause bleiben von der Gemeinschaftseinrichtung. Da ist auch der Kontakt zum Kinderarzt oder zum Hausarzt sehr wichtig. Man braucht dann auch eine Bestätigung, dass es abgeheilt ist, damit die Kinder dann wieder in den Kindergarten gehen können. Ja, und meistens ist es dann, wenn diese Bläschen verkrusten, ja, dann ist die Infektionsgefahr eigentlich gebannt.
Und ist das eher kindergartentypisch oder kommt das auch in den Schulen öfters vor?
Ja, kommt beides vor. Also es kann kleine Kinder, große Kinder und auch Erwachsene treffen. Also es kann an jeden treffen. Ja. Was halt nach der Infektion kann es auch dazu kommen, dass sich die Haut ein bisschen schält. Ja. Dort, wo die Bläschen waren, entstehen oft so trockene Hautstellen, die müssen gut gepflegt werden. Und so wie es bei meiner Tochter war, es kann auch vorkommen, dass die Nägel abgehen, beziehungsweise die Nägel teilweise abgehen. Wenn sich Bläschen im Nagelbett gebildet haben, dann kann es eben dazu kommen. Und das ist bei Kindern halt gefährlich, weil der Nagel ist dann trocken, brüchig und dadurch, dass sie spielen und viel mit den Händen machen, können die Nägel einreißen. Also auch eine Nagelpflege ist gut. Gegebenenfalls kann man auch die Nägel nach der Pflege mit einem Pflaster abbicken, damit sie nicht weiter einreißen.
Okay. Röteln ist, denke ich, den meisten von uns ein Begriff. Dann gibt es aber noch die Ringelröteln. Was ist das, Vanessa?
Genau, die Ringelröteln haben eigentlich mit den Röteln gar nichts gemeinsam, außer den Namen, wird auch durch ein anderes Virus übertragen. Das ist dem Namen nach Ringelröteln, also der Ausschlag ist dann ringelförmig. Aber zuerst sind einmal milde Krankheitszeichen, also wie bei einem grippalen Infekt. Das kann aber sogar symptomlos sein. Aber auf einmal tritt dann dieser Ausschlag auf. Und das ist eine schmetterlingsförmige Rötung bei den Wangen. Also das ist wirklich auch charakteristisch, dass der Mund dann so ausgespart ist. Und dann kann sich das auf den ganzen Körper ausbreiten. Und das ist dann aber so girlanden- und eben ringelförmig. Es kann aber auch sein, dass es nicht so ein Ausschlag kommt. Und auf einmal haben die Kinder Gelenkschmerzen, so Gelenksentzündungen. Das kann auch daher kommen.
Mhm, aber eher seltener, dass das vorkommt, oder?
Genau, ist eher selten. Mhm. Meistens ist es auch, wenn man so eine Superinfektion hat, also wenn wirklich mehrere Infektionen aufeinandertreffen.
Wie behandelt man die Ringelröteln?
Ja, das ist, wie die Sonja gerade gesagt hat, bei Hand, Mund, Fuß. Also das ist wirklich symptomatisch. Wenn Fieber auftritt oder Schmerzen, dann einen Fieberschmerzsaft oder wenn der Ausschlag juckt, dann eine Salbe drauf. Aber ansonsten heilt es ganz von alleine ab.
Okay. Was bei Kindern auch häufiger vorkommt, ist das Drei-Tage-Fieber. Sonja, das haben eher die kleineren Kinder, oder?
Ja, genau. Das sind meistens die kleinen Kinder davon betroffen. Also so zwischen 6 Monaten und 2 Jahren tritt es am häufigsten auf. Und dieses Drei-Tage-Fieber wird eben von einem Virus eben ausgelöst und der macht ganz typisch 3 Tage Fieber, deswegen heißt das ja auch 3 Tagesfieber, ja. Kann aber auch länger dauern oder kürzer dauern. Was halt sehr charakteristisch ist, ist, dass der Fieberanstieg sehr schnell passiert. Also die Kinder kriegen sehr schnell sehr hohes Fieber, kann auch bis zu 40 Grad gehen. Vor allem Kinder, die zu Fieberkrämpfen neigen, sollten da gleich einmal einen Arzt kontaktieren, wenn die Eltern den Verdacht haben, dass es sich jetzt darum handelt. Und was noch sehr charakteristisch ist, ist, dass dieses Fieber nach diesen 3 Tagen, meistens sind es eben diese 3 Tage, wieder sehr abrupt, sehr schnell abfällt. Ja. Also die Kinder sind dann sehr schnell wieder gesund, ja, aber dann bildet sich so ein rötlicher Ausschlag, ja. Meistens, muss auch nicht immer auftreten, aber meistens bildet sich dieser rötliche Ausschlag, der so ganz kleine rote Pünktelchen hat, der juckt auch nicht.
Du sagst, bei Fieberkrämpfen schnell den Arzt kontaktieren. Warum ist das so wichtig?
Ja, diese Fieberkrämpfe können Kinder betreffen, wenn sie eben zu schnell hochfiebern. Aber wenn Kinder dazu neigen, können Fieberkrämpfe auch schon auftreten, wenn Kinder nur ein bisschen fiebern. Also so 38 Grad kann auch schon einen Fieberkrampf auslösen. Und das ist natürlich immer ein medizinischer Notfall, muss vom Arzt behandelt werden bzw. von der Klinik.
Warum? Was kann da im schlimmsten Fall passieren?
Ja, es ist natürlich ein Krampfanfall. Ja, Krampfanfälle sind nie gut. Ja, im schlimmsten Falle kann es sein, dass im Krampf selbst sich die Kinder verletzen, ja, weil sie sich im Krampf eben bewegen. Man muss schauen, dass man die Umgebung absichert, dass sie sich nicht wehtun, immer dabei bleiben. Genau.
Braucht es beim 3-Tage-Fieber auch irgendwelche Medikamente oder sagt man da auch einfach abwarten und das vergeht dann wieder?
Ja, auch hier ist es so, dass es nicht das eine Medikament dafür gibt. Hier schaut man sich wieder die Symptome an. Was hat das Kind genau? Ja, wie der Name schon sagt, hat es wahrscheinlich Fieber. Ja, und bei Fieber werden wieder Fiebersäfte oder Zäpfchen angewendet mit Paracetamol oder Ibuprofen. Das kann man machen. Und ja, natürlich ist auch hier immer ganz wichtig zu schauen, dass das Kind trotz des hohen Fiebers viel trinkt und auch isst und der Allgemeinzustand halt gut ist.
Mhm. Jetzt haben wir schon einiges gehört, das den Kindern zu schaffen macht. Da gibt's aber noch einige andere Kinderkrankheiten. Bekannt ist zum Beispiel auch Scharlach, vor allem wegen der Himbeerzunge. Was ist ein Scharlach genau und was rätst du hier den Eltern, Vanessa?
Genau, also Scharlach ist irgendwie so der Inbegriff der Kinderkrankheiten wegen dieser Himbeerzunge, zu der kommen wir dann aber später. Fangen wir mal mit der Übertragung an. Also es wird durch ein Bakterium übertragen, durch Tröpfchen oder manchmal Schmierinfektion. Und es kommt durch dieses Bakterium zu so einer eitrigen Entzündung von Rachen und Mandeln. Aber die Bakterien bilden dann so ein giftiges Stoffwechselprodukt und das löst dann einen Hautausschlag aus. Also es fängt einmal an mit Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Fieber, gerötete Wangen, kann aber auch Bauchschmerzen auftreten oder geschwollene Lymphknoten. Und dann nach 2 Tagen kommt es zu einem ganz charakteristischen Hautausschlag. Charakteristisch, weil das sind ganz viele kleine rosa oder so rote Punkte und die fühlen sich extrem rau an. Die sind grundsätzlich am ganzen Körper, aber es wird so ein Dreieck im Gesicht ausgespart, also da beim Mundkinn und die Handflächen und die Fußsohlen, da ist kein Ausschlag. Der juckt da nicht und nach ein paar Tagen verschwindet der wieder oder circa eine Woche und dann fängt sie die Haut an zu schuppen.
Es ist aber trotzdem wichtig, Scharlach zu behandeln, oder?
Genau.
Wir haben die Himbeerzunge vorhin angesprochen. Wie schaut die jetzt genau aus? Ja, klar, wahrscheinlich von der Farbe her wie eine Himbeere oder ähnlich. Warum taucht diese Himbeerzunge auf?
Ja, also zuerst ist also ein weißer Belag auf der Zunge und der geht dann aber weg und dann schaut sie ganz himbeerartig aus und darum nennt man es Himbeerzunge, also wirklich sehr rot und die Geschmackspapillen auf der Zunge sind angeschwollen und auch der Rachen ist extrem feuerrot.
Sehr unangenehm.
Mhm.
Und warum ist es wichtig, Scharlach zu behandeln?
Es ist sehr ansteckend und behandelt man nicht, dann ist man wirklich 3 Wochen lang ansteckend und es kann zu schwere Komplikationen kommen. Also es kann extrem eitrige Entzündung von Mittelohr und Mandeln auftreten oder kann sogar auf Gelenke und Organe übergehen. Also man soll unbedingt einen Arzt aufsuchen und der verschreibt dann ein Antibiotikum. Da ist grundsätzlich Penicillin das Mittel der Wahl, haben aber viele Leute Unverträglichkeit oder Allergie und dann gibt es natürlich auch noch andere Antibiotika.
Wie lange ist das ansteckend, wenn ich es behandle?
Nur noch 24 Stunden.
Ah, okay, das geht schnell. Scharlach ist eine Kinderkrankheit, an der Kinder aber auch öfters erkranken können, richtig?
Ganz genau. Und zwar, weil es einfach verschiedene Streptokokkenbakterien gibt, die das auslösen können.
Mhm. Dann, was bei Schwangerschaften für Ungeborene gefährlich werden kann, sind Schafblattern, auch bekannt als Windpocken. Woher kommt der Name eigentlich?
Ja, Blattern, also Schafblattern, da ist Blattern ein anderer Begriff für Pocken. Und Windpocken, Wind, weil das durch die Luft übertragen wird, durch Tröpfchen und es ist wirklich sehr hoch ansteckend.
Warum kann das für Ungeborene gefährlich werden?
Ja, wenn man es am Anfang vor der Schwangerschaft bekommt, dann kann es wirklich zu Fehlbildungen kommen oder auch zu neurologischen Störungen. Und wenn man es um den Geburtstermin herum bekommt, wird das aufs ungeborene Baby übertragen und das kann dann wirklich lebensbedrohlich sein nach der Geburt.
Welches Hautbild zeigt sich bei Schafblattern?
Also zuerst sind es so kleine rote Flecken. Die werden dann aber zu so Bläschen, die mit einer kleinen Flüssigkeit gefüllt sind. Und nach ein paar Tagen trocknen diese Bläschen aus und es kommt zu so einer Kruste, die dann abfällt. Es ist aber so, dass das unterschiedliche Stadien am ganzen Körper sind. Also man nennt es auch Sternenhimmel. Also es tritt alles zeitgleich auf. Und wenn man die Bläschen aufkratzt, dann kann es zu einer Entzündung und zur Narbenbildung kommen. Also da sollte man unbedingt das Kratzen vermeiden.
Gibt's da was zum Raufschmieren?
Ja, es gibt natürlich juckreizstillende, kühlende und austrocknende Stoffe, also dass das Ganze schneller geht. Das ist dann mit Zink. Und natürlich kann Schmerzen und Fieber auftreten. Da ist dann wie immer Fieberschmerzsaft. Aber wichtig ist, dass man dazu Paracetamol greift und nicht Ibuprofen. Ibuprofen ist ja sehr gängig, aber das kann einfach diese Hautreaktionen verschlimmern.
Mhm. Wer einmal Schafblattern gehabt hat, könnte zu einem späteren Zeitpunkt dann einmal Gürtelrose bekommen. Also das hängt irgendwie zusammen. Warum? Wieso?
Genau, also das Virus für die Schafblattern bleibt dann im Körper bestehen, also das schlummert dann und das kann dann später wieder aufflammen, oft durch Stress ausgelöst zum Beispiel. Und das wird dann zur Gürtelrose. Und dem Namen nach ist es dann im Gürtelbereich, dieser Ausschlag. Kann aber sehr schmerzhaft sein und lange bestehen bleiben.
Mhm. Was bei Kindern auch immer wieder auftaucht, sind Magen-Darm-Infekte. Noroviren sind hier immer wieder Thema, Sonja.
Ja, diese Noroviren sind wirklich sehr ansteckende Viren und die verursachen die Magen-Darm-Grippe. Ja. Hm? Ja, sind sehr ansteckend, denn schon wenige Viren können eben diese Erkrankung auslösen und die sind auch sehr, sehr widerstandsfähig, weil sie können auf Oberflächen, aber auch in Wasser oder auch auf Lebensmittel tagelang überleben. Also diese Übertragung von den Viren erfolgt über Schmierinfektion durch kontaminierte Hände, über Gegenstände oder auch über Oberflächen, wo sich quasi diese Viren noch anhaften, aber auch über Tröpfcheninfektion, zum Beispiel beim Erbrechen. 6 bis 48 Stunden nach der Infektion geht es dann los. Ja? Also man hat heftiges Erbrechen, wässrigen Durchfall, ja, begleitet auch von Abgeschlagenheit. Ja, Übelkeit ist natürlich auch ein ganz typisches Symptom. Es kann aber auch zu Fieber kommen, es können Kopfschmerzen dazu kommen. Ja, das Gute dran ist, so schwer wie die Erkrankung ist und so wenig lustig das Ganze ist, es ist der Spuk bald vorbei, ja, weil meistens sind diese Infektionen noch 1 bis 2 Tagen erledigt, ja, es ist selbstlimitierend und wieder gut. Ja, die große Gefahr ist eben durch dieses heftige Erbrechen und durch diese massiven Durchfälle, dass die Kinder eben so an Flüssigkeit und Elektrolytverlust hat. Der Körper von den Kindern besteht nämlich aus einem größeren Teil aus Wasser wie bei uns Erwachsenen und bei denen geht es viel, viel schneller und da sollten wir Erwachsenen immer drauf schauen.
Mhm. Man sagt ja auch, die Norweger sind wie die deutschen Urlauber, die ersten am Buffet.
Ja, genau, sehr widerstandsfähig.
Also Klassiker, oder? Im Urlaub, dass man sie die dann aufreißt.
Ja, weil sie halt so widerstandsfähig sind an Lebensmitteln und überall auf den Oberflächen kleben und überleben können, ja. Und deswegen gilt auch im Ausland, wenn man irgendwie ist, dass man es eben nur gekocht, gewaschen oder geschält genießt, ja. Da gibt's ja den schönen Spruch.
Mhm. Dehydrierung können die Noroviren auslösen. Wie erkennt man eine Dehydrierung?
Also eine leichte Dehydrierung macht sich natürlich durch Durst bemerkbar. Ja, die Kinder sind durstig oder auch die Erwachsenen kann es genauso treffen. Der Mund ist trocken, sie sind unruhig oder auch reizbar. Und praktisch ist halt, wenn man Kinder hat, die noch Windeln tragen, ja, da kann man sagen, wenn die Kinder 6 nasse Windeln pro Tag haben, dann ist es noch okay. Alles darunter könnte schon auf eine Dehydrierung hindeuten. Ja, wenn dann weiterhin nicht getrunken wird oder weiterhin starke Durchfälle oder Erbrechen sind, kommt es in weiterer Folge dann zu so trockenen, rissigen Lippen oder auch zu einer rissigen Zunge. Das sind so Anzeichen oder auch eingefallene Augen oder bei kleinen Babys sieht man dann auch so eine eingefallene Fontanelle.
Mhm, kann ich mir da schon vorab Hilfe aus der Apotheke holen?
Ja, so leichte, aber auch mittlere Dehydrierungen sind gut mit so oralen Rehydrationslösungen zu kurieren. Die gibt's als Pulver bei uns in der Apotheke zum Kaufen. Und zwar ist das Pulver, das man im Wasser dann auflöst und das enthält eben die richtige Konzentration oder das richtige Verhältnis von so Elektrolytsalzen und Zucker. Und ich weiß es von meinen Kindern, es schmeckt nicht so gut. Ja, es gibt welche, da ist ein Geschmacksstoff dabei, also Heidelbeergeschmack dabei, das schmeckt schon ein bisschen besser. Aber was bei uns immer gut hilft, ist, wenn man das eben eiskalt serviert, ja, den Kindern, dann trinken sie es noch eher schluckweise. Oder ein ganz guter Tipp ist auch, dass man die Lösung einfriert und so Eislutscher draus macht. Ja, weil dann glauben sie, sie kriegen eine Süßigkeit, das schmeckt ja auch süß. Ja, und dann zack, zack, ist die Rehydrationslösung auch drinnen. Ja.
Das ist eine sehr coole Idee, muss ich mir merken. Ja, es kommt dann vor, dass das Kind nichts mehr in sich behaltet. Was gibt man da dann, damit sich das Ganze wieder ein bisschen stabilisiert?
Ja, also wenn das Erbrechen und der Durchfall sehr, sehr stark ist, dann wird da wahrscheinlich nichts drinnen bleiben, ja. Man kann aber die Kinder, wenn das Erbrechen ein bisschen abgenommen hat, schon wieder an leichte Kost gewöhnen, also schrittweise wieder anfangen zu essen, ja. Empfehlenswert sind da halt leichte Sachen wie zum Beispiel Zwieback oder Reis, Banane oder auch Apfelmus oder Karotte. Zu fette oder sehr, sehr süße Speisen werden dann halt aber oft schlecht vertragen, also auf das sollte man eher verzichten. Die können nämlich erneut das Erbrechen dann wieder auslösen.
Ja, wann kann das Kind dann wieder normal essen? Wie weiß ich das?
Man probiert es aus.
Okay, so einfach geht's.
Also, meistens sind diese Infektionen ja selbstlimitierend, also es hört nach 1 bis 3 Tagen auf. Ja, also man kann dann, wie gesagt, mit Schonkost anfangen. Wenn die Schonkost gut vertragen wird, dann vielleicht 1, 2 Tage wirklich leichte Schonkost geben und dann wieder anfangen, normal zu essen. Ja.
In Ausnahmefällen kommt es aber dann doch vor, dass das Erbrechen gar nicht mehr aufhört. Wie kann ich da dem Kind dann helfen?
Ja, wenn das Erbrechen gar nicht mehr aufhört, dann sollte man natürlich einen Arzt konsultieren. Ja. Der Arzt kann dann sogenannte Antiemetika verschreiben. Da wäre der Wirkstoff Metoclopramid zum Beispiel für Kinder auch geeignet. Das wäre so ein Saft. Und der hilft dann eben gegen die Übelkeit und gegen das Erbrechen. Aber auch Tees kann man geben. Tees wie zum Beispiel mit Kamille oder mit Melisse können den Magen beruhigen.
Und wenn der Durchfall nicht aufhört?
Ja, der Durchfall ist auch sehr, sehr lästig. Und wenn der sich nicht beruhigt, sollte man, wie wir vorher schon besprochen haben, die Rehydration eben bedenken. Und weiters ist es halt gut, wenn man auf Limonaden, starke süße Säfte, aber auch Cola verzichtet, weil dadurch der Durchfall verstärkt werden kann. Ja, leichte Kost kann man natürlich schon auch geben, wie Zwieback, Reis, Banane, wie wir vorher schon besprochen haben, die werden an und für sich gut vertragen. Aber auch bei Milchprodukten sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen und erst später geben, weil die können den Durchfall noch einmal verstärken.
Okay. Es wird kälter in der Steiermark. Wenn die Temperaturen sinken, steigt die Gefahr für bestimmte Erkrankungen. Welche sind denn das?
Ja, sehr gefürchtet. Bei, ich glaube, allen Eltern ist der Pseudogruppenanfall. Hast du von dem schon gehört?
Ja, hat meine Tochter auch schon gehabt.
Ja, also das ist wirklich nicht lustig und das kann in schweren Fällen sogar zur Atemnot kommen. Also grundsätzlich sind einmal kleine Kinder davon betroffen, also so bis zum 6. Lebensjahr, weil danach sind die Luftröhre und der Kehlkopf einfach so geweitet, dass niemand zu so einem massiven Atemnotanfall kommen kann.
Das ist das mit dem bellenden Husten.
Genau, genau. Also grundsätzlich ist der Pseudogruppe einfach einmal eine unspezifische Entzündung vor den oberen Atemwege, vor allem eben im Bereich vom Kehlkopf. Und dadurch kommt es zu diesem richtig bellenden, harten Husten und zu Heiserkeit. Oft schwillt aber die Schleimhaut zusätzlich an und das verengt die Atemwege immer weiter und kommt dann zu so einem anfallsartigen Husten, kann Atemnot auftreten und im schlimmsten Fall zur Erstickungsgefahr kommen.
Was kann ich tun?
Wichtig ist Ruhe bewahren. Ist schwer gesagt, aber es ist wirklich Ruhe, weil natürlich die Panik, das steigert sich dann immer weiter. Das Kind aufrecht hinsetzen, hochhoppern und kalte Luft, die wirkt abschwellend. Also Fenster auf oder vor einen Kühlschrank. Und natürlich sofort den Arzt verständigen.
Ist wirklich so, gerade das Kind dann mit dem Kopf Richtung Kühlschrank halten, im Notfall.
Genau, es ist halt immer in der Nacht, weil durch das Liegen und durch den niedrigen Cortisolspiegel in der Nacht wird das Ganze begünstigt, also das Cortisol lindert Entzündungen und wenn der Spiegel niedrig ist, dann kann das einfach immer nur mehr anschwellen. Darum passiert das halt in der Nacht und sonst Kühlschrank auf, Fenster auf und Arzt rufen und Ruhe bewahren, unbedingt.
Okay. Was richtig schmerzvoll sein kann, ist eine Mittelohrentzündung. Ich gehe davon aus, bei Ohrenschmerzen sollten Eltern sowieso den Arzt aufsuchen. Aber was hilft denn hier einmal schnell, um zumindest den Schmerz ein bisschen lindern zu können oder vielleicht auch, um die Entzündung etwas zu hemmen?
Ja, Mittelohrentzündungen sind sehr, sehr unangenehm und es betrifft wirklich viele Kinder, vor allem im Winter, aber auch im Sommer durchs Baden zum Beispiel. Mittelohrentzündungen, da, man muss sich vorstellen, die Nase und das Ohr sind miteinander verbunden, ja, durch die eustachische Röhre und die schwillt dann zu, dadurch kommst du zu dem Druckgefühl und auch zu den Schmerzen. Klingt jetzt blöd, aber man kann Nasensprays verwenden. Ja, wenn schon mal verwendet worden sind bei Kindern, haben diese eine abschwellende Wirkung. Dadurch kann sich diese Röhre öffnen, schwillt ab. Dadurch geht der Druck weg, oft auch der Schmerz ein bisschen weg. Nachdem es Schmerzen sind, kann man natürlich auch einen Schmerzsaft verwenden, mit Ibuprofen zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit.
Aber grundsätzlich werden bei Mittelohrentzündungen immer Antibiotika verschrieben, oder?
Ja, an und für sich bei kleinen Kindern werden sofort Antibiotika verschrieben. Bei schon größeren Kindern kann auch sein, dass der Arzt einmal entscheidet, dass abgewartet wird.
Ja, das war jetzt ganz schön viel, was wir hier besprochen haben. Gewisse Problemchen lassen sich nicht vermeiden, aber mit einem gestärkten Immunsystem kann man zumindest die Voraussetzung schaffen, dass das Kind nicht so anfällig für Krankheiten ist. Was möchtet ihr hier den Eltern noch mit auf den Weg geben?
Also ein Tipp ist von mir generell, Desinfektionstücher immer parat zu haben. Also man kann es eh nicht vermeiden, irgendwelche Infektionen, aber man kann zumindest das Risiko ein bisschen senken. Also zum Beispiel Einkaufswagerler oder Hochstühle in Restaurants. Einfach einmal mit dem Desinfektionstuch abwischen, dann hat man schon viel da. Und das Risiko von zum Beispiel Hand und Fuß wird da schon reduziert.
Sonja, wie wichtig sind Vitamine und Co.? Kann ich das eine oder andere Wehwehchen damit vermeiden?
An und für sich sagt man ja, das Kind holt sich, was es braucht durch die Ernährung. Ja. Aber natürlich kann man vor allem im Winter auch das Immunsystem des Kindes stärken. Angewendet werden dann zum Beispiel Präparate mit Vitamin C oder Zink. Ja. Oder auch pflanzliche Extrakte können zum Einsatz kommen. Schadet natürlich nicht, wenn man das Kind darauf vorbereitet. Weiters wichtig ist auch das Vitamin D, um das hier zur Sprache zu bringen. Sehr viele haben einen Vitamin-D-Mangel und auch Kinder sollten zur Rachitis-Prophylaxe immer Vitamin D bekommen, also 400 bis 800 Einheiten. Wirkt natürlich auch immunsystemstärkend, unterstützt das Immunsystem, damit sie gesund durch das Schuljahr kommen. Und ja, ich wünsche allen Eltern starke Nerven, ja. Ruhe bewahren, wir schaffen das. Ja. Ich glaube, 7 bis 10 Infektionen pro Jahr sind normal. Ja. Und ja.
Weil du vorher angesprochen hast, der Trick, wie man die Kinder doch bringt, etwas zu nehmen. Wir haben ja so einen Vitamin-C-Saft zu Hause. Da sagt meine Kleine immer, wäh, das schmeckt mir nicht. Also habt ihr da vielleicht auch noch einen Tipp für mich?
Ja, Geschmäcker sind verschieden, ja. Vielleicht machst du mal Eislutscher draus.
Eislutscher. Vitamin-C-Eislutscher. Oder mit irgendeinem Saft zusammenmischen.
Genau, man kann natürlich mit Himbeersaft oder Apfelsaft, was das Kind ja natürlich gerne trinkt, kann man die Rehydrationslösung, um nochmal darauf zurückzukommen, auch mischen. Das haben wir vorhin noch nicht gesagt. Das geht dann auch leichter runter bei den Kindern.
Okay. Sonja, Vanessa, vielen Dank für eure hilfreichen Tipps.
Danke. Bitte gern. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und allen Kindern und natürlich auch Eltern wünsche ich eine möglichst beschwerdefreie Zeit, vor allem jetzt in den kälteren Monaten.
Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.